Liebe Geschwister, heute Morgen liegt mir ein Wort auf dem Herzen, welches ich empfangen habe am letzten Donnerstag, als ich im Gebetstreffen in Bielefeld war. Und da war ein lieber alter Bruder, den ich von früher her gut kenne, der Martin Gutsche. Und Martin Gutsche aus Kenia ist jemand, der sehr viel Empathie hat, sehr viel Herz. Er ist glücklicherweise, da bin ich sehr dankbar für, kein Linkscharismatiker. Das sind ein bisschen so die immer nur übernatürlich, immer nur in himmlischen Sphären schweben und so weiter. So ist er nicht. Er ist vielmehr ein Mensch, der in enger Verbindung mit Gott lebt. Und ich werde nachher auch begründen, die ganz besondere Sache. Und an diesem Morgen sprach er über Psalm 23. Er sprach über geistliche Kampfführung, ein Begriff, der in charismatischen Gemeinden sehr gut bekannt ist. Aber er legte es ganz anders aus. Und das war wunderbar. Und als er so sprach über diesen Psalm und seine Gedanken mitteilte, sprach der Geist Gottes zu mir: Wieland, das ist dein Thema für Sonntag. Ich wollte eigentlich über was anderes sprechen, aber seit Donnerstag weiß ich, das ist mein Thema. Aber ich möchte darüber ganz anders reden, als er es getan hat. Nur am Ende werde ich eine Sache euch mitteilen, die er auch gebracht hat und die ich sehr gut fand. Ich möchte also heute Morgen mit euch über diesen wichtigen Psalm 23 sprechen. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Wir kennen das, ich werde es nachher mal im Einzelnen noch lesen. Wenn ihr auf die Straßen gehen würdet und deutsche, normale Bürger, die also vom christlichen Glauben her sind, ich meine jetzt also nicht Ausländer oder so, aber ganz normale deutsche Mitbürger, und ihr würdet 100 fragen. Ich mache eine Wette, 90 von 100 kennen diesen Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird, ja, habe ich das schon mal gehört. Ich war mal in einem Krankenhaus und ging dort in den Andachtsraum, und da lag eine aufgeschlagene Bibel. Ich gehe hin und gucke, Psalm 23. Was ist das Besondere an diesem Psalm? Was ist das Besondere an diesem kleinen Schriftstück, das, ich sage jetzt mal, 2 Milliarden Menschen auf der Erde kennen? Wir haben auf der Erde 2 Milliarden, nämlich ein Drittel der Weltbevölkerung, ist christlich. Und mindestens die kennen Psalm 23 und viele andere wahrscheinlich auch noch. Ja, das kennen sie. Dieser Psalm ist weltweit bekannt. Was ist das Besondere? Was ist an diesem Psalm, an diesem kleinen Schriftstück aus dem Alten Testament, was Menschen fasziniert sein lässt und sich zu Hause fühlen lässt? Wenn dieser Psalm gelesen wird bei einer Beerdigung, der hebt die Menschen, der bewirkt etwas, der tut etwas Gutes. Was auch in der Welt durch diesen Psalm alleine passiert ist, ich weiß es nicht, aber wir werden es in der Ewigkeit erfahren. Was ist das Besondere? Und darüber möchte ich mit euch sprechen, über die Faszination dieses Psalms. Und da sind es 4 Punkte im Wesentlichen, die ich herausheben möchte. Der erste ist das Wörtchen er. In diesem Psalm geht es nicht um Gebote, um Verbote, du solltest so leben. Da geht es auch nicht um Liebe, um Hoffnung, um Glauben, mach es doch so und vertraue Gott. Sondern in diesem Psalm geht es um ein einziges Wort. Er. Er, unser Gott. Ich habe ein Buch, das möchte ich mit euch mal irgendwann teilen, Leben mit Vision von Rick Warren. Was mich an diesem Buch angesprochen hatte, als ich das damals las und wir es mit unserer Gemeinde durcharbeiteten, der allererste Satz, den möchte ich euch vorlesen. Alles fängt mit Gott an. Es geht nicht um sie. Das Buch ist dummerweise in der Sie-Form geschrieben, finde ich nicht so gut. Es geht nicht um sie, es geht nicht um dich. Es geht nicht in deinem Leben um Selbsterfüllung, um persönliche Zufriedenheit und Glück. Es geht um mehr als um deine Familie, deine Karriere und deine kühnsten Träume. Wenn du wirklich wissen willst, warum du dich auf diesem Planeten befindest, dann musst du mit Gott anfangen. Denk da mal drüber nach. Was haben wir aus dem Christentum gemacht? Viele Traditionen, 1000 Dinge, 1000 Bücher sind geschrieben worden. Alle wollen etwas erklären, aber sie sagen wenig über das allerwichtigste Wort, über das, worauf es eigentlich ankommt, nämlich um ihn selbst, um Gott. Wie kannst du ein glückliches Leben führen? Wie kannst du deine Kinder richtig erziehen? Wie solltest du Gott gehorchen? Was solltest du tun? Und, und. Du kannst das Ziel deines Lebens nicht erreichen, wenn du dich nur auf dich selbst konzentrierst. Du musst bei Gott anfangen. Du existierst, weil Gott will, dass du existierst. Du bist von Gott erschaffen und du bist für ihn erschaffen. Fange mit ihm an. Dieser Psalm 23 handelt allein von Gott. Wer er ist und was er tut, das ist die Faszination. Und das wiederholt sich, wenn ich mit euch ins Neue Testament gehe, die ganz entscheidenden Kapitel Epheser 1, Kolosser 1 und Hebräer 1. Ich ziehe nur ein paar Dinge daraus. Ich habe über dieses Kapitel schon einmal hier gesprochen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit jedem Segen geistlicher Art gesegnet. Er hat uns erwählt, dass wir heilig und unsträflich sein sollen. Er hat uns zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade bestimmt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan. Durch ihn sind wir des Heilsbesitzes teilhaftig geworden. In ihm seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das ganze erste Kapitel handelt von Gott alleine, von ihm. Er, an ihm müssen wir uns orientieren. In Kolosser ist es genauso. In ihm haben wir die Erlösung. In ihm ist alles erschaffen worden. Durch ihn und für ihn ist alles geschaffen worden. Er ist vor allem. In ihm hat alles seinen Bestand. In ihm wohnt die ganze Fülle. Durch ihn wird alles versöhnt. Wenn wir anfangen zu lernen, dass Christentum nicht viel mit Geboten, Verboten, mit Traditionen, mit Dingen, wie wir unser Leben führen, zu tun hat, sondern mit einer Person. Und dafür brauche ich nicht viel Lehre, dafür brauche ich aber viel Hingabe. Viel Hingabe. Gott, wenn du das Maß aller Dinge bist, dann werfe ich mich heute in deine Arme, so gut wie ich kann. Ich werfe mich auf dich. Du bist meine Erkenntnis. Du bist mein Glaube. Du bist meine Liebe. Du bist meine Hoffnung. In dir erlebe ich meine Familie. In dir und durch dich wohne ich in dieser Wohnung. In dir und durch dich bin ich hier in diesen Räumlichkeiten mit meiner Gemeinde zusammen. Er ist der Mittelpunkt. Und wenn er der Mittelpunkt ist, dann ändert sich auch die Frömmigkeit der Gemeinde. Hat das nämlich sehr viel zu tun auch mit Erfahrung, mit Gegenwart Gottes. Wenn in ihm alles ist, dann bedeutet das, wie kann ich mit ihm leben? Wie kann ich ihn besser kennenlernen? Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Also er, nämlich Gott, ist der Mittelpunkt. Er ist der gute Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und die Menschen auf der ganzen Welt seit allen Jahrhunderten haben erkannt, dass in diesem Psalm können sie geborgen sein. Da müssen sie nicht katholisch sein oder evangelisch, charismatisch oder evangelikal. Er ist da. Und mein Schwiegervater ist wahrscheinlich nicht mit Gott gestorben. Wahrscheinlich nicht, menschlich gesehen nicht. Aber alle meine Verwandten, meine Mutter ist im Rollstuhl zu ihm hingefahren und hat ihm gesagt, Heinz, Gott liebt dich, er ist da. In so einem Moment, wo der Mensch vor dem Tode steht, da kann dir nur eines helfen, er. Da kannst du noch nicht mal mehr ein Glaubensbekenntnis hersagen. Da kannst du sagen, erbarme dich, hier bin ich, du bist da, nimm mich zu dir. Er ist der Mittelpunkt. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Und zwar ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte. Was steht hier wirklich? Hier steht, Jahwe ist mein Hirte. Jahwe ist mein Hirte. Yahweh, diese Bezeichnung aus dem Alten Testament, aus dem Hebräischen, welches später von den Juden, weil sie sich nicht trauten, diesen Namen auszusprechen, in Adonai umgewandelt wurde. Und welches in der griechischen Übersetzung dann Kyrios bezeichnet wurde, ist schon ein starkes Abgehen von dem ursprünglichen Wortlaut. Denn auf einmal wurde aus Yahweh, und ich werde jetzt gleich erklären, was das bedeutet, aus Yahweh wurde Kyrios, der Herr. Der Herr, der Gott, der aus über allem thront. Und sofort haben die Menschen irgendwo das mit den anderen Göttern verglichen, die dann auch ein Stier als ein Bild hatten, ein Adler oder irgendein mächtiges Tier, einen Löwen. Yahweh ist etwas ganz anderes. Bevor Yahweh ein Löwe ist oder ein Adler, oder ein Stier, ist etwas ganz anderes. Und dem wollen wir einmal ganz kurz nachspüren. Und zwar dieses Wort Haya aus dem Hebräischen, das heißt das nämlich, ich bin, der ich bin, hat eine Bedeutung, über die lange geforscht worden ist. Und seit einigen Jahrzehnten ist es bekannt, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Und zwar ist es ein anaklitisches Verb. Ich will euch das erklären. Wenn du sagst, ich renne, dann ist das ein vollständiger Satz. Ich renne, ich laufe, ich esse. Subjekt und das Verb. Es gibt aber auch Verben, und das sind diese sogenannten anaklitischen Verben, die alleine nicht stehen können. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, ich umarme. Du musst schon sagen, wen? Meine Frau, meine Kinder. Ich küsse, dann musst du sagen, wen. Du kannst auch sagen, ich zerstöre, dann musst du sagen, was. Oder ich vernichte. Ich hoffe, auf wen. Und so ist das hier. Dieses Wort, ich bin, kann nur übersetzt werden mit für dich. Ich bin für dich. Viele denken bei dem Wort Yahweh daran, Gott ist über allem, er existiert in sich selbst. Er braucht nichts und niemanden. Dann wäre er nicht besser als Allah. Der thront nämlich ziemlich weit weg und hat keine Verbindung zu seinem Volk auf der Erde. Dieser Gott Yahweh im Dornenbusch, er könnte sich ja auch jetzt zuallererst auf einem Berg oder aus dem Meer, ein Tsunami oder in einem Riesensturm, er ist in einem verachteten Dornbusch und spricht zu Mose diese Worte. Ich bin für dich. Und weil es im Hebräischen nicht das erste Futur gibt, das erste Futur heißt, ich werde. Das zweite Futur ist dann, ich werde zu Ende sein, ich werde gegangen sein. Und dieses erste Futur gibt es im Hebräischen nicht. Da ist gleichzeitig Gegenwart und Zukunft eins. Also können wir sagen, dieses Wort bedeutet vier Dinge. Ich bin für dich. Ich bin für euch. Ich werde für dich sein. Und ich werde für euch sein. Das liegt da drin. Gott offenbart sich mit seinem Namen Yahweh als ein Gott, der nicht für sich allein sein möchte. Er hat kein Interesse an einer monolithischen Eigenexistenz. Er hat ein Interesse an mir und an uns. Das ist sein tiefstes Wesen. Er ist für mich. Ein Beispiel, wenn eine Mutter zu ihrem Kind sagt, das Kind weint, es ist total traurig, und die Mutter sagt, ich bin da. Dann weiß das Kind automatisch nicht nur, sie existiert, sondern ich bin für dich da. Das Sein ist ein für den anderen Sein. Und wir in unserer Gesellschaft heute, in unserer aufgeklärten Gesellschaft, haben zwar die Individualität ergriffen, und das ist ein großes Gut, was Gott uns durch die Bibel geschenkt hat. Du bist eine persönliche Existenz. Aber gleichzeitig hat er uns geschaffen, eine Existenz zu sein für andere. Ich bin für dich da. Gott ist für mich da. Der Herr, Jahwe, ist mein Hirte. Jahwe, ich bin für dich da und deswegen bin ich dein Hirte. Jahwe und Hirte ist eins. Und das wiederholt sich, Jahwe im Dornbusch, hier im Psalm 23. Und wir könnten zum Neuen Testament gehen, Matthäus 28, Vers 20. Ich bin bei euch. Ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende dieser Weltzeit. Davon lebt dieser Psalm. Psalm 23, das spüre ich. Da ist jemand, ein Wesen, das mich meint, wie ich bin, das über die Dinge hinwegsieht, das mir vergibt, das mich einfach nur zu sich ziehen möchte. Das Dritte, und jetzt schauen wir mal uns den Psalm an, wäre es möglich, auf dem Desktop habe ich so ein Icon gelegt von dem Psalm 23, dass wir uns den mal gleich angucken. Ich fange schon mal an zu lesen. Und zwar lese ich ihn in der Luther 84 Übersetzung, weil so kennen wir ihn, ja? Ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und jetzt kommt eine Veränderung. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Aus dem Er ist ein Du geworden. Es könnte ja auch weitergehen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn ich weiß, er ist ja bei mir. Sein Stecken und Stab trösten mich. David, ist auch egal, ob David diesen Psalm geschrieben hat oder irgendjemand, jemand von uns hätte ihn schreiben können. David hat begriffen, dass dieser Herr, dieser Jahwe, vom Er zum Du werden möchte. Gott möchte nicht distanziert bleiben. Er möchte in inniger Gemeinschaft mit mir sein. Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, wunderbare Bilder, trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das dürfen wir uns heute Morgen, jeder für sich. Hast du Feinde? Krankheit ist auch ein Feind. Böse Nachbarn können Feinde sein. Ein Arbeitgeber, ein Abteilungsleiter, ein Lehrer, der einen abgeschrieben hat. Feinde gibt es manchmal sogar in der Familie. Denke daran, dein Vater, Abba, der Herr, Jahwe, bereitet vor dir einen Tisch. Setz dich, nimm Platz, iss. Er sorgt für dich. Du salbst mein Haupt mit Öl. Salbung im Alten Testament ist immer eine hoheitliche Sache gewesen. Könige wurden gesalbt, Leiter, verantwortliche Menschen wurden gesalbt. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Wie kann man aufgrund dieses Psalms an einer Gottesvorstellung festhalten, bei der ich dauernd Angst haben müsste, dass er mir nichts Gutes will? Dass er irgendwie auf mich aufpasst, ob ich mich richtig verhalte? Wo er mich doch einfach liebt? Wo er doch einfach nur sagen möchte, ich bin da für dich. Und der letzte Vers, und den finde ich auch interessant, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Merken wir etwas? Das fängt mit Er an. Da fange ich an, Er. Ich fürchte Gott, natürlich, er ist erhaben über alles, über den ganzen Kosmos. Aber er ist nah zu mir gekommen. Und deswegen darf ich sagen, du, Die Gottesfurcht führt zur Gottesliebe. Und die Gottesliebe führt dann auch zur Selbstliebe. Ich kann mich lieben. Ich kann mich lieben, weil ich so gemacht worden bin, wie ich bin. Und ich denke da viel drüber nach in den letzten Jahren, ganz ehrlich. Weil ich immer mehr meine Grenzen spüre. Aber eines ist grenzenlos, das ist seine Liebe zu mir. Gutes und barmherzig werden mir folgen mein Leben lang. Wer diesen Weg geht, Jahwe zu entdecken, den Herrn, der mich, der führt und beim Unglück bei mir ist, auch das durch das dunkle Tal mit mir geht und zu dem ich dann du sagen darf und der mir dann zeigt, dadurch entdeckst du dich selbst. Das ist gesunde, gute Selbstverwirklichung. Durch Gottes Verwirklichung zur Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung ist kein schlechtes Wort, aber ohne Gott da drin. Wer nur mit sich selbst anfängt und alles aus sich selbst machen möchte, wird in die Irre gehen. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Und da kommt jetzt noch einmal Martin Gutscho ins Spiel. Martin Gutscho sprach also über verschiedene Dinge. Ich weiß gar nicht mehr im Einzelnen, was es war. Aber am Ende erzählte er ein wunderbares Bild und das möchte ich mit euch teilen. Ich habe in meinem Computer verzweifelt nach einer Präsentation gesucht. Da sind so wunderschöne Bilder über den Hirten. Es gab mal einen Jahreskatalog, da waren diese 12 Bilder drin, die habe ich alle abfotografiert. Und da siehst du, wie ein Hirte mit den Schafen über eine Brücke geht. Also ganz tolle Bilder. Aber weil ich das nicht gefunden habe, kann ich es euch jetzt nicht zeigen. Aber stellt euch jetzt mal Folgendes vor. Martin erzählte Folgendes. In Kenia ist es so, du hast hier ein Land mit allen möglichen gesellschaftlichen Schichten und Entwicklungen. Da gibt es im Zentrum von Nairobi Stellen, da tobt der Bär, da boomt die Wirtschaft, da verdienen Leute Millionen von Geld. Und dann gibt es die ärmere Bevölkerung und dann gibt es in Kenia auch Menschen, die leben noch in der Steinzeit. Zum Beispiel die Maasai, habt ihr schon mal auf Bildern gesehen, so ganz großgewachsene Schwarzafrikaner, ja. Und er erzählte von diesen Maasai, die leben heute noch so wie in der Steinzeit. Als er das so erzählte, dachte ich auch, wir machen uns hier Probleme in Deutschland, weil ein paar Leute da sind, die eine andere Kultur haben. Es gibt ganz andere Länder, die haben es mit ganz unterschiedlicheren Kulturen zu tun als wir. Stellt euch mal vor, hier in Reda Wiedenbrück gäbe es jetzt irgendwie außerhalb auf einer großen Wiese so ein Maasai-Volk. Vielleicht weiße Maasai, irgendwie so groß gewachsen, leben noch in der Steinzeit und haben irgendjemand hat dann 1000 Schafe von denen. Und dann passiert Folgendes. Diese Maasai, jetzt bin ich wieder mal, bleib mal bei Kenia, in Nairobi, diese Maasai kommen mit ihren Schafen, sie führen sie von Wiese zu Wiese und manchmal kommen sie auch durch die Städte. Dann wandern so ein kleines Volk eine große Familie, sagen wir mal, die haben hier 200 Schafe, und dann wandern die mitten durch Nairobi. Und der Verkehr muss stoppen, der muss dann umgeleitet werden. Und die wandern da und dann laufen die Schafe da durch. Ich wollte Martin schon fragen, warum machen sie das? Warum gehen sie nicht lieber um die Stadt herum? Aber ich hatte keine Zeit, ihn zu fragen. So, ihr fragt euch jetzt, was hat das damit zu tun, mit dem Psalm? Und zwar Folgendes. Vor diesen Schafen und vor dieser Gruppe geht eine Person, ein Hirte. Und am Ende ist auch jemand. Und an den Seiten ist auch jemand. Und diese Menschen in ihrer Sprache haben gelernt zu kommunizieren miteinander und mit den Schafen. Das könnte man fast so wie mit den Delfinen. Ihr kennt das, dass die so schreien und solche Sachen. Ja? Und die anderen Delfine wissen ganz genau, was das heißt. Und so ist es hier. Und diese Maasai machen irgendwie... Sie trillern oder irgendetwas und das hören sofort die anderen und sofort wissen sie, es geht geradeaus weiter, jetzt geht es nach rechts, jetzt geht es nach links, stoppen, weitergehen, warten. Unser Vater im Himmel, unser Hirte, möchte uns leiten mit einer sanften Stimme. Er ist nicht laut. Er ist nicht laut. Wenn alles in uns laut ist, dann hören wir seine Stimme nicht. Wenn wir leise werden, dann hören wir seine leise Stimme. Und es ist eine sanfte Stimme. Und es ist eine gütige Stimme. Wusstet ihr, dass es Gott immer gut mit uns meint? Immer. Auch wenn etwas schlecht ist, wird etwas Gutes dabei herauskommen. Durch Krankheit wird etwas Gutes entstehen. Und durch diese Krankheit, die neulich zum Tode geführt hat von der lieben Dagmar Wagner in Bielefeld, es ist letzten Endes doch etwas Gutes dabei herausgekommen, denn sie ist gestorben und ist entrückt worden zum Herrn und ist bei Jesus. Es ist alles gut. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die auf diese Stimme des Hirten hören. Und dass wir nicht lange debattieren müssen bei manchen Dingen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich wünsche mir, dass wir uns während der Woche in qualitativen, familiären Hausgruppen treffen und in diesen Hausgruppen unser Leben miteinander teilen. Oder wenn ich sage, ich möchte, dass wir anderen Christen begegnen, um von ihnen zu lernen und über den Tellerrand gucken, dann sage ich das mit einer sanften Stimme und nicht mit einer herrischen Stimme. Und so wünsche ich mir, im Petrusbrief gibt es diesen wunderschönen Vers, wo es heißt, ihr seid zum Hirten und Hüter eurer Seelen bekehrt worden. Er ist unser Hirte. Er geht vor uns her. Er bildet die Vorhut, die Nachhut. Er weiß, ob wir nach rechts gehen oder nach links. Er geht mit jedem Einzelnen von uns. Er geht mit unseren Hausgruppen, mit dem, was wir als Vision haben, Gemeinde Jesu in Marienfeld, Gemeinde Jesu in Gütersloh, Gemeinde Jesu in Riedberg. Wie immer Gott das machen will, ich weiß es noch nicht, aber er geht vor uns her und er zeigt uns, er gibt uns Aufträge, er ermuntert uns, ruf mal den und den an, besuch mal den und den, bete mal mit dem und dem. Dann passieren Dinge und dann wächst etwas und dann geht es weiter. Die Schafherde vergrößert sich.